Zinssenkungen weltweit. Und jetzt?
Hashtag Volatility, der Anlagepodcast. Mit Thomas Altmann, Leiter des Portfolio-Managements bei QC Partners.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hashtag Volatility. Liebe Hörerinnen und Hörer, dass die EZB und die Fed ihre Zinsen im September gesenkt haben, ist bekannt. Gemeinsam mit Ihnen möchte ich heute auch nicht auf die Historie der Zinsentwicklung schauen, sondern auf die Zukunft. Starten wir mit der EZB. Die EZB hat die Zinswende ja schon im Juni mit einer Senkung um 25 Basispunkte eingeleitet. Danach haben die Euro-Währungshüter den Leitzins im Juli unverändert gelassen. Und dann, wie gerade schon angesprochen, erneut um 25 Basispunkte gesenkt. Und damit liegt der am meisten beachtete Einlagensatz, zu dem Banken ihre überschüssige Liquidität bei der EZB anlegen können, jetzt bei 3,5%. Die US-Notenbank Fed ist erst im September nachgezogen. Dafür hat die Fed die Zinswende mit einem Schritt um gleich 50 Basispunkte gestartet und damit sozusagen den Rückstand wieder aufgeholt. Der US-Leitzins wird ja immer als Spanne angegeben und diese liegt nach der Senkung jetzt bei 4,75-5%. Soweit die Faktenlage. Entscheidend für die Börsen ist aber weniger die Frage der aktuellen Situation, sondern die zukünftige Entwicklung. Und klar ist hier, dass der Pfad bei den Leitzinsen auf beiden Seiten des Atlantiks weiter nach unten gerichtet ist. Denn sowohl EZB als auch Fed betonen ihre Zuversicht, dass sich die Inflation dem Ziel von jeweils 2% weiter annähern wird. Zudem heben beide Notenbanken wirtschaftliche Sorgen hervor. Die EZB hat ihre Wachstumsprognosen für das laufende Jahr und die Jahre 2025 und 2026 allesamt leicht nach unten revidiert. Dazu betont die EZB in ihrem schriftlichen Statement zur Zinsentscheidung den schwachen privaten Konsum und die schwache Investitionstätigkeit. Die Fed sorgt sich um die Abschwächung am US-Arbeitsmarkt. Nur wie schnell und wie weit die Leitzinsen sinken werden, darüber kann nur spekuliert werden. Weder die EZB noch die Fed lassen sich hier in die Karten schauen. Stattdessen betonen beide Notenbanken unisono die Datenabhängigkeit ihrer zukünftigen Zinsentscheidungen. Schauen wir auf die Markterwartungen. Bei der EZB galt lange als offen, ob der nächste Zinsschritt schon im Oktober erfolgt oder erst im Dezember. Mittlerweile geht die Tendenz der Börsianer, bedingt durch den schnellen Rückgang der Inflationsrate, zum Oktober. Und die Börsen erwarten, dass die Notenbank der Eurozone dieses Tempo auch ins nächste Jahr hinein beibehält. Denn für die 6 Zinssitzungen bis Juni 2025 werden aktuell 6 Zinssenkungen erwartet. Dann läge der Einlagesatz bei 2% und hätte sich seit dem Zinshoch halbiert. Ob die EZB ihren Leitzins danach weiter absenken wird, da sind sich Anlegerinnen und Anleger zum jetzigen Zeitpunkt noch unsicher. Bei der Fed rätseln die Börsianer zurzeit, ob der Zinsschritt um 50 Basispunkte eine einmalige Sache war oder ob sich diese Höhe bei der nächsten Zinssitzung im November wiederholen könnte. Aktuell liegen beide Wahrscheinlichkeiten ziemlich genau bei 50%. Für die 6 Zinssitzungen bis Mitte 2025 werden von der Fed 7 Senkungen erwartet. Das würde einen weiteren 50-Basispunkte-Schritt beinhalten. Damit läge die Fed Fund Rate zur Jahresmitte 2025 in der Spanne von 3 bis 3,25%. Für das zweite Halbjahr 2025 oder alternativ das erste Halbjahr 2026 preisen die Börsianer aktuell 1 bis 2 weitere Zinssenkungen. Und damit passt die Markterwartung recht gut zu den sogenannten Dots. Das sind die Zinserwartungen der einzelnen Fed-Mitglieder, die alle 3 Monate veröffentlicht werden. Die jüngste Aktualisierung von der September-Sitzung hat hier größere Veränderungen mit sich gebracht. Denn seitdem geht die Fed selbst davon aus, dass das Zinstief im aktuellen Senkungszyklus bereits 2026 und nicht, wie zuvor angenommen, erst 2027 erreicht wird. Sie hören es schon raus. Die Erwartungen der Märkte an die Notenbanken sind, vorsichtig formuliert, sehr ambitionierend. Und diese hohen Erwartungen spiegeln sich natürlich auch an der Zinsentwicklung wider. So ist die deutsche Zinsstrukturkurve zwischen 2- und 10-jähriger Laufzeit erstmals seit November 2022 nicht mehr invers. Auch in den USA rentieren die 10-Jährigen wieder über den 2-Jährigen. Übersetzt in die jüngste Zinsentwicklung bedeutet das, die Zinsen sind über alle Laufzeitbänder hinweg gesunken. Nur sind die Rückgänge bei den besonders notenbanksensitiven kürzeren Laufzeiten eben noch stärker ausgefallen als bei den längeren Laufzeiten. Für die USA bedeutet das beispielsweise, dass die Renditen 10-jähriger Treasuries vom Jahreshoch weg um 1,1% gefallen sind, die der 2-jährigen Treasuries aber eben noch stärker um 1,5%. Gefallene Zinsen bedeuten im Umkehrschluss natürlich auch, dass die Anleihenkurse steigen. In Deutschland hat der EBREX für Bundesanleihen mit Laufzeiten von mindestens 10,5 Jahren seit Mai 7% zugelegt. Das ist allerdings nur ein Teil des Bildes, beziehungsweise ein Teil der Wahrheit. Denn zur vollen Wahrheit gehört auch, dass die Zinsen für 10- und 30-jährige Bundesanleihen trotz des jüngsten Rückgangs noch immer höher stehen als zu Jahresbeginn. Und deshalb liegt dieser lange EBREX-Index seit Jahresbeginn noch immer 1% im Minus. Warum ist das so? In den ersten Monaten dieses Jahres hatten wir am Rentenmarkt einen massiven Einbruch. Schauen wir gemeinsam zurück. Am Jahresanfang hatten wir schon einmal ambitionierte Zinserwartungen, also die Erwartung, dass die Leitzinsen schnell und stark sinken würden. Konkret wurden damals die erste EZB-Senkung und die erste FED-Senkung jeweils für den März gepreist. Mittlerweile wissen wir, dass EZB und FED die ersten Senkungen bis Juni bzw. September nach hinten verschoben haben. Und darauf haben die Märkte in den ersten Monaten des Jahres mit steigenden Zinsen und entsprechend fallenden Rentenkursen reagiert. So war es Anfang 2024. Kann sich ein solches Szenario also wiederholen, wenn die Erwartungen an die Notenbanken auch diesmal zu ambitioniert sein sollten? Möglich ist das allemal. Eben dann, wenn die Markterwartungen den tatsächlich folgenden Zinssenkungen zu weit vorauslaufen sollten. Und einige Anleger, insbesondere aus dem Hedgefondsbereich, haben sich exakt auf dieses Szenario vorbereitet und sich entsprechend positioniert. Besonders spannend ist hier der Blick auf die Positionierung der Hedgefonds im Future auf 10-jährige US-Staatsanleihen. 470.000 Long-Kontrakten stehen hier aktuell 1,49 Millionen Short-Kontrakte gegenüber. Das ergibt eine Nettoposition von gut 1 Million Short-Kontrakten. Und das ist gleichbedeutend mit der größten Netto-Short-Position in der bis ins Jahr 2000 zurückgehenden Datenhistorie. Ebenfalls interessant sind die Put-Positionen auf den iShares ETF, der sich auf US-Staatsanleihen mit mindestens 20 Jahren Restlaufzeit bezieht. Hier ist das Volumen auf bis zu 2,3 Millionen ausstehende Put-Kontrakte angestiegen. Auch das ein neuer Rekordwert, in der in diesem Fall bis 2003 zurückgehenden Historie. Ob sich der Rentenmarkteinbruch aus dem ersten Halbjahr wiederholt und die Hedgefonds mit dieser Positionierung Geld verdienen, das wird erst die Zukunft zeigen. Es ist auf jeden Fall angerichtet für weitere spannende Monate am Anleihenmarkt. Schauen wir abschließend noch auf die implizite Volatilität am Rentenmarkt. Konkret auf die 3-Monats-Volatilität von Bundesanleihen und US-Staatsanleihen. Auf beiden Seiten des Atlantiks notieren die Volatilitäten mittlerweile zwar signifikant unter den absoluten Höchstständen der Jahre 2022 und 2023, zuletzt ist dieser Rückgang aber zum Erliegen gekommen. Und auch die Tatsache, dass die aktuellen Werte noch immer oberhalb der langfristigen Durchschnitte liegen, spricht dafür, dass uns hier weitere spannende Monate bevorstehen könnten. Ich werde das für Sie beobachten. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und machen Sie es gut.
Die im Podcast #Volatility veröffentlichten Inhalte erfolgen zu allgemeinen Informationszwecken. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.